Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, neben mir sitzt heute eine für uns alte Bekannte, muss ich sagen. Ich habe schon zwei Sendungen mit der Frau Bechstedt gemacht. Und zwar ging es damals um Tschernobyl und Weißrussland und die Ukraine. Und wir hatten ja auch die Sondersendung einige Male wiederholt, weil es doch für einige Menschen sehr interessant war. Aber heute geht es um ganz etwas anderes. Frau Bechstedt wurde in der Immanuelkirche am 12. November als Predikantin eingeführt. Ja, Frau Bechstedt, was ist eine Predikantin?
Ja, Predikantin hat also mit dem Wort Predigen nichts zu tun, im weitesten Sinne schon. Denn als Predikantin ist man sozusagen eine Laienpfarrerin oder Pfarrer. Kahn von Bad Wildungen ist zuständig für diese Ausbildung in Kurhessen-Waldeck. Und sie dauert mindestens ein Jahr, aber wenn man es nicht unbedingt schafft, so wie ich, habe natürlich sehr viel Arbeit nebenbei oder direkt und habe das nebenbei gemacht, diese Ausbildung. Ich habe anderthalb Jahre dazu gebraucht. Ich habe um ein halb Jahr Verlängerung gebeten, einfach um ein bisschen besser auch in die Materie einsteigen zu können, denn Bibelarbeit zu machen und Bibel auszulegen, Sprüche auszulegen, ist gerade nicht mal so das, was man aus dem Ärmel schütteln kann. Da muss man schon mal was für tun, wenn man nicht Theologie studiert hat.
Genau, und ich habe gestern nämlich auch gleich mal den Hiob nachgelesen.
Ja.
Das ist ja nicht leicht zu lesen.
Nein.
Eine ganz, ganz schwere Materie. Hm. Und Hiob ist eins von vielen biblischen Geschichten oder biblischen Büchern.
Ist halt eins von den vielen biblischen Büchern. Und nach dem Kolloquium hat der Bischof unserer Landeskirche den Auftrag erteilt, dass ich eben die freie Wortverkündigung machen darf. Also es ist Hilfspfarrerin ist nicht so das wahre Wort, sondern es ist wirklich ein Laienprediger oder eine Laienpredigerin. Das ist das bessere Wort dafür, der bessere Ausdruck dafür.
Frau Bechstedt, zu Anfang der Sendung habe ich ja eingespielt, wie die Dekanin ihre Urkunde vorgelesen hat.
Ja.
Und in dieser Urkunde stand, Sie haben jetzt das Recht der freien Wortverkündigung und das Recht der Sakramentsverwaltung.
Ja.
Ja, was heißt das? Was ist die freie Wortverkündigung?
Die freie Wortverkündigung bedeutet, dass ich die Predigten jetzt selber schreiben darf. Meine eigenen Gedanken dazu, mich auch bei anderen informieren, wie sie darüber denken und was sie von manchen Auslegungen halten, wie sie dazu stehen, und um dann auch insgesamt den Gottesdienst selber zu gestalten. Das heißt, ich darf die Lieder aussuchen, ich darf die Gebete dazu aussuchen, dann die Predigt dazu schreiben und die Fürbitten nochmal aussuchen. Aus den Segen, so wie ich das gestern gemacht habe, ne, darf ich dazu selber aussuchen. Natürlich muss alles miteinander harmonieren und es muss alles auf gleicher Ebene laufen, so wie Sie es gestern gehört haben. Es passte eben alles zu diesem Stück Buch Hiob.
Ja, naja gut. Dafür haben Sie ja auch die Ausbildung und ich habe ja auch Lehrer ausgebildet und da mussten wir ja auch aus schwierigen Texten diese Texte dann so verändern, dass es auch der Schüler versteht.
Ja.
Und das habe ich gestern gemerkt, als ich in den Hiob schaute, der also nicht leicht zu lesen ist und wo sehr schwierige Sachzusammenhänge sind.
Ja.
Sie mussten das, wir hätten gesagt, didaktisch reduzieren, dass es die Gemeindemitglieder verstehen, aber es sollte auch nicht zu einfach sein, dass die sagen, nee, die macht ja das für Kinder.
Ja, nein, es darf auch nicht zu einfach sein, da muss man dann schon drauf achten. Und dass es nicht zu einfach wird, dafür habe ich natürlich auch eine Begleitung. Denn so ganz alleine, da kann ich das auch nicht machen. Ich habe also eine Mentorin, die mich in den nächsten Jahren begleiten wird, die ich fragen kann nach bestimmten Dingen, die ich nicht verstehe, die neu sind, denn das kommt ja immer Neues dazu. der ich auch meine Predigten vorlegen kann, die sie durchliest und mir dann auch sagt, ja, es ist in Ordnung oder sie müssen hier und dort mal ein Wort einfügen oder umsetzen oder weglassen oder so. Da, also das ist dann eben schon noch gegeben dazu.
Aber das Wichtige hier ist, Sie brauchen sie nicht vorzulegen.
Nein.
Und das andere war das Recht der Sakramentsverwaltung.
Ja, das bedeutet, dass ich also nun berechtigt bin, Kinder zu taufen, auch Erwachsene natürlich, das Abendmahl auszuteilen, allein also einen Abendmahlsgottesdienst zu halten in der Gemeinde und Trauungen durchführen kann, beerdigen kann. Das sind so die Dinge, die dazu gehören.
Dann will ich mal andersrum fragen. Was dürfen Sie eigentlich nicht, was eine Pfarrerin oder ein Pfarrer darf?
Oh, das ist ein bisschen schwer jetzt so zu beantworten. Aber die allgemeine Gemeindearbeit ist schon noch einem Pfarrer vorbehalten. Außerdem kommt sehr viel Büroarbeit dazu. Es müssen ja auch die Statistiken geführt werden. Es müssen die Urkunden ausgestellt werden. Das sind alles Dinge, die ich nicht darf.
Aber alles, was wir am Sonntag so in der Kirche sehen, was die Pfarrerin oder der Pfarrer macht, das dürfen Sie auch.
Ja, das darf ich.
Und brauchen wir dann überhaupt noch Pfarrer, muss ich schon sagen, wenn wir, es wäre doch für die Kirche billiger, lauter Prädikantinnen oder Prädikanten auszubilden, dann könnte man doch eine Menge Geld sparen.
Ja, das hört sich so an, aber die Ausbildung als Prädikantin oder das Amt einer Prädikantin oder Prädikanten beinhaltet natürlich nur einen kleinen Bruchteil von dem, was das Pfarreramt ausmacht. Denn die seelsorgerliche Arbeit, die große seelsorgerliche Arbeit, muss schon ein Pfarrer oder Pfarrerin übernehmen. Auch was ich mir vorbehalten habe, was ich nicht übernehme, das ist Beerdigen. Da bin ich also so ein bisschen emotional vom Charakter her. Ich würde also mit jedem Trauernden mitweinen und dann kann man keine Beerdigung gestalten.
Das verstehe ich sehr gut. Das ging mir auch so, als ich in der Siedlergemeinschaft Vorsitzender wurde, sagte ich, ich mache alles, bloß ich spreche nicht am Grab.
Ja.
Und wie es so ist im Leben, genau das, was man nicht machen wollte, musste ich dann immer machen und ich hatte mich dann dran gewöhnt und ich habe es dann eigentlich ganz gerne gemacht, weil ich sah, dass die Angehörigen eigentlich dankbar dann dafür waren, wenn man einige tröstende Worte dann sagte. Und ich glaube, ich konnte es dann auch ganz gut.
Ja, das wird wohl immer so sein, wenn es von einem gefordert wird oder wenn man davor steht, dann hat man auch irgendwo wie die innere Kraft, es dann doch zu schaffen. Ne? Was vielleicht auch noch so eine Pfarrerin und Pfarrer ausmachen ist, vor jeder Taufe und vor jeder Trauung findet natürlich auch ein passendes Gespräch statt. Und das macht eine Prädikantin oder Prädikant nicht allein mit dem Gemeindemitglied, sondern da sitzt eben die Pfarrerin mit dabei und dann, das wird eigentlich gemeinsam gemacht.
Denn sonst müsste man sagen, wozu studieren die einfach?
Ja, genau. Ja, genau.
Denn da braucht man ja auch psychologische Kenntnisse und Feingefühl. Gut, das haben
das
Sie sicher
zwar,
auch. Aber
das wird zwar auch vermittelt und vieles von diesem Feingefühl kommt natürlich auch von der Ausbildung her, die ich ja nur jeden Tag habe für meine Lehrlinge. Ne?
Ja, Frau Bechstedt, aber ich habe ja gestern gehört, was Sie alles noch an Nebenämtern haben, denn Sie hatten ja Ihre Urkunde eigentlich schon ab Mai bekommen können und wie die Dekanin sagte, bis November hatten Sie keine Zeit, diesen Gottesdienst zu machen. Haben Sie denn überhaupt neben Ihren vielen Ehrenämtern noch genügend Zeit, um das Amt der Prädikantin auszuüben?
Also bevor ich diese Ausbildung angefangen habe, habe ich mir überlegt, warum ich es mache und welche Zeit ich dafür investiere. Ob ich es kann oder ob ich etwas anderes weglasse. Ich habe dafür etwas anderes weggelassen, was ich viele Jahre gemacht habe. Ich war 14 Jahre Obermeisterin in unserer Innung. Das war eine Zeit, die total ausreichte. Man muss so ein Amt nicht 25 Jahre machen, um dann darüber erfreut zu sein, wie lange man es geschafft hat. Denn nach diesen 14 Jahren war eigentlich der Dampf raus. Und den Jungen habe ich zu wenig gemacht und den älteren Mitgliedern habe ich zu viel gemacht. und dann müssen Sie es bitte schön selber machen und ich suche mir etwas anderes, wo ich wieder investieren kann, Kraft investieren kann, auch selber Kraft bekomme, auch ein bisschen in meinem Kopf weiterkomme, ein bisschen in meinem Herz weiterkomme. Das ist also ganz wichtig immer für mich, weil ich ein bisschen auch ein extrovertierter Mensch bin. Ich teile gern mit. Und so eine Ausbildung ermöglicht es mir, nun mitzuteilen. Und auf Anfrage, ob ich am Sonntag den Gottesdienst übernehmen kann, habe ich ja immer noch die Möglichkeit, auch mal Nein zu sagen. Nein zu sagen, dass ich nicht da bin oder was anderes vorhabe. Oder ganz einfach den Sonntag einkalkuliert habe als Gammelsonntag. Auch das Recht nehme ich mir danach dabei raus.
Ja, und das muss man auch, sonst wird es wieder, auch wenn man älter wird, ein neuer Stress und der alte Stress wird durch einen neuen abgelöst und so sollte es ja nicht sein. Ich glaube, das sollte jetzt etwas sein, was einem selber Spaß macht, was einem hilft und was, wo praktisch das dann auch auf die anderen rüberkommt, dass es allen Spaß macht. Und mir ging es ja so ähnlich mit meinen Radiosendungen, nicht? Ja. Wahrscheinlich, auch ich bin ein mitteilsamer Mensch und das mache ich jetzt, was wir hier machen, auch gerne.
Auch gerne.
Und so haben unsere Bürgerinnen und Bürger hier von uns beiden so ein bisschen was.
Hören Sie ein bisschen was von uns beiden, ja. Und vor allen Dingen, ich denke auch, so ein kleiner Radiosender ist einfach mal wichtig, der Umgebung, unserer näheren Umgebung zu zeigen, wer alle in ihrer Umgebung wohnt und was sich da abspielt.
Ne? Das ist so ein bisschen der Wunsch, den ich damit habe.
Ja, das verstehe ich.
Nicht den großen Radio, sondern unser kleinen Ortsteil, was hier los ist, nicht das bekannt zu geben.
Ja, nicht die große, weite Welt.
Ja. Jetzt kommen wir zu Hiob. Und da habe ich mir so aufgeschrieben, wir haben es ja schon einige Male erwähnt. Also Hiob, das ist wirklich schwer, denn hier diskutiert ja im Grunde der Mensch mit Gott und Gott spricht mit dem Menschen und es ist also nicht leicht zu lesen. Ja, also warum Hiob?
Also, als die Dekanin Heinrich mich anrief und fragte, welchen Zeitpunkt können wir denn nehmen, um die Einführung durchzuführen. Als dann sich der 12. November herauskristallisierte, habe ich sie gleich gefragt, sie möchte bitte nachschauen, was an diesem Sonntag für ein Text vorgesehen ist. Als die Dekanin Heinrich mich anrief und mich um einen Termin des Einführens bat und wir dann auch einen gefunden hatten, sagt sie, habe ich sie gleichzeitig gefragt, ob sie mir sagen kann, welcher Text vorgegeben ist. Es ist immer so, das ganze Jahr über der Text vorgegeben, dann weiß man, weil die Texte in Dekaden eingeschlossen sind. Und sie las mir dann diesen Hiob vor, Hiob 14, 1 bis 6. Und zunächst einmal habe ich gedacht, oh liebe Zeit, Hiob, das ist furchtbar. Dann habe ich mir erstmal das Buch herbeigeholt und habe das Stück gelesen und war für mich total entsetzt. Aber ich denke, wenn in der Dekade sowas angegeben ist, hat man sich vorher Gedanken darum gemacht. Und dann soll man auch bei so einem Text bleiben. Und ich hatte ja nun auch ein Vierteljahr Zeit und bin mit diesem Text wirklich schwanger gegangen. Und immer wenn mir was eingefallen ist, habe ich es aufgeschrieben. Oder wenn ich unterwegs war und so alte Bekannte traf, habe ich gefragt, was fällt dir denn zu Hiob ein? Und die sagen, überhaupt nichts, gar nichts, furchtbar. Andere gaben mir wieder Antwort darauf. Ne? Und so habe ich dann natürlich auch den Text zusammentragen können. Aus vielen kleinen Teilen bin ich dann zu diesem Erzählen der Hiobsgeschichte gekommen, ohne eben den Text vorher vorzulesen insgesamt, weil er so schwierig zu verstehen ist, dass ich es so in dieser Erzählform dann doch besser fand, auch für mich. Es war einfach auch leichter zu schreiben.
Ja, und da habe ich mir auch Gedanken dabei gemacht, denn dem Hiob wurde doch alles genommen. Und im Grunde, auch der Außenstehende, der das gehört hat, findet das ungerecht. Und es ist ja auch eigentlich schlimm, bloß damit Gott hier prüft, müssen so und so viele Tiere und so und so viele Menschen in Katastrophen umkommen.
Ja.
Und habe ich weitergedacht, Sie haben sich mit Tschernobyl befasst.
Ja.
Ist das nicht so was Ähnliches und kann man da keine Bezüge herstellen?
Also Tschernobyl ist für die Menschen ganz bestimmt, die darunter leiden, ganz bestimmt auch so eine Hiobsbotschaft. Und sie leiden darunter, aber die russischen Menschen sind ja auch in ihrem orthodoxen Glauben sehr stark. Und von daher nehmen die vieles in Kauf, was einfach wichtig ist. Das ist aber nur ein Teil ihres Lebens. Der andere Teil ist natürlich.
Ja, und da sind wir eigentlich schon bei dem anderen wichtigen Hauptthema von Ihnen, nämlich Hilfen für die Opfer von Tschernobyl und Hilfen für die Kirche in Weißrussland, wenn ich mich recht an Ihren Vortrag erinnere.
Ja, ja. Das ist deshalb gehören mein Mann und ich dieser Initiative an, der Tschernobyl-Initiative in der Propstei Schöppenstedt. Und wir unterstützen zum einen über den Verein die geschädigten Menschen, in erster Linie die Kinder natürlich, in dem Erholungszentrum Nadeshda, in den unterschiedlichen Krankenhäusern, dort, wo sie ihre Krebsbehandlungen haben oder andere Erkrankungen. Aber in erster Linie sind es eben Krebserkrankungen, die durch diese Katastrophe entstanden sind. Das Zweite ist, dass wir den evangelischen Gemeinden, die es ja doch recht zahlreich wiedergibt in Weißrussland, auch in anderen russischen Gebieten, zu unterstützen. Sie zu unterstützen, einmal finanziell über die Männerarbeit der evangelischen Kirche, über den Gemeindeaufbau der Landeskirchenämter, auch mit Gesangbüchern, die wir mitnehmen. Und wir sind im vergangenen Jahr zu einer Grundsteinlegung gewesen, einer evangelischen Kirche. Also das sind alles sehr interessante Dinge, die man so außerhalb erleben kann. Ich durfte außerdem in Grodno in der evangelischen Gemeinde einen Sonntagsgottesdienst halten. Die Stelle dort ist vakant. Ein Dolmetscher hat es selbstverständlich übersetzt für die Gemeindemitglieder, aber die Kirchenlieder haben wir alle in Deutsch gesungen.
Und so schließt sich der Kreis, nicht?
Ja, schließt sich der Kreis wieder, ja.
Ja.
Denn ich habe durch die Ausbildung die Möglichkeit, dann in solchen Gemeinden auch mal einzuspringen und mit ihnen einen Gottesdienst zu feiern. Mit den Menschen, die darauf warten, dass mal jemand kommt, der mit ihnen auch einen Gottesdienst gestaltet. Und das ist also ganz toll, da kriegt man dann ab und zu auch mal.
Ja, und wenn ich das alles so höre, eigentlich ist nur noch der Beruf, der eigentlich jetzt mal wegfallen müsste.
Nein, der Beruf darf nicht wegfallen, denn ich liebe meinen Beruf. Mein Beruf ist mein Hobby und meine Lehrlinge, die ich ausbilde, sind eigentlich mir immer sehr ans Herz gewachsen, denn 3 Jahre ganz dicht dabei zu sein, sie ein bisschen familiär zu begleiten, sie auch in ihrer Entwicklung 3 Jahre zu begleiten, das ist eine ganz tolle Sache. Und ich muss sagen, es hält mich auch ganz schön jung, ne?
Ja, ja. Bloß eben, mir ging es ja als Berufsschullehrer auch so, wenn die 3 Jahre vorbei sind, fängt man wieder von vorne an, nicht?
Ja.
Und
dann
geht es wieder. Aber ich habe auch gestern mit der Frau Radek gesprochen, unserer Pfarrerin, und wir haben überlegt, was können wir machen, um unsere problematischen Jugendlichen irgendwie zu helfen. Und nachdem Sie da über Ihre Sache da sprachen, was Sie mit Ihren Auszubildenden machen, sagte ich, das wäre es eigentlich. Mhm. So könnten wir unseren Jugendlichen helfen. Denn Frau Bechstedt, vielleicht sagen Sie es nochmal, was haben Sie denn für Lehrlinge, für Auszubildende?
Also ich habe eigentlich, sagen wir mal, 2 Kategorien. Einmal die Auszubildenden, die ich in meine Werkstatt aussuchen kann, die talentiert sind, die auch gerne sofort bereit sind und sofort in den Beruf reinspringen können. Zum anderen habe ich einen Ausbildungsverbund mit Fabia. Fabia ist ein freier Trägerverein, der mit Arbeitsamt und Wirtschaftsministerium Ausbildungsplätze fördert. Und somit habe ich, für normal müssen es 10 sein, aber ich habe um 5 gebeten, weil man einfach von der Zeit her, von der Zuneigung und allem, was so dazugehört, mit 5 eigentlich besser zurechtkommt. Nicht nur eigentlich, sondern generell.
Ja, das ist klar.
Und nun habe ich 5 Mädchen in der Ausbildung über diesen Verein. Mädchen, die langzeitarbeitslos sind, Mädchen, die schwer vermittelbar sind, die auch für die Berufsschule Stützunterricht brauchen. Denen gewähre ich 3 Jahre die Ausbildung in meinem Betrieb. Und sie werden betrieblich ausgebildet. Das heißt also, sie sind wirklich am Ball und nicht schulisch ausgebildet, denn in meinem Betrieb müssen sie mit Kunden umgehen, sie müssen untereinander eine gute Kooperation lernen, damit sie es dann nachher können. Und ich denke, in einer Schule kann man sich eher ausweichen, das kann man hier nicht. Man muss Kooperation lernen und man muss dazu bereit sein und man muss bei mir auch lernbereit sein, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und sowas, zu solchen Eigenschaften muss man diese Mädchen manchmal hinführen.
Und man muss sie auch erst lernbereit machen.
Genau.
Nicht? Denn ja, das habe ich zur genau. Genüge auch selber erfahren,
ja,
wie schwer das alles
ja,
ist.
Ja, man muss sie lernbereit machen, lernwillig machen und lernbereit. Dann sind sie in der Lage, aufzunehmen und es nachzumachen. Und dann beginnt die Freude auf beiden Seiten.
Ja, und da braucht und zum Schluss hat man auch wirklich Freude dran, wenn man das Werk, was man da in 3 Jahren geschaffen hat, sieht.
Genau. Und am schlimmsten war es eigentlich so, die ersten Auszubildenden, die dann fertig waren, denen habe ich also Tränen nachgeweint. Ne? Das hat sich jetzt etwas gegeben, weil ja dann immer die Neuen schon nachkommen. Ja. Aber in der Zwischenzeit sind es so an die 50 geworden.
Ja, ja, da braucht man eigentlich viele andere Betriebe noch, die so etwas machten, wo vielleicht der ein oder andere Betrieb vielleicht nur einen Problemfall noch dazu nimmt. Denn was soll der Sozialarbeiter mit Leuten auf der Straße machen? Nein, das ist das Leben und hier ins Leben hineinführen. Und da habe ich ja auch gestern zum Ausdruck gebracht, dass wir Ihnen da schon alle sehr danken. Und im Rahmen dieser Sendung sollten wir eigentlich schon noch mal versuchen, das eine oder andere für Sie zu tun, denn wie ich eben im Vorgespräch hörte, Sie machen ja große Fahrten nach Weißrussland, wo Sie sehr viele Spenden mit hinnehmen.
Ja.
Und es gibt so viele Leute hier, die so viele Dinge haben und nicht wissen, wohin damit.
Ja.
Hier neben mir sitzt jemand, der kann diese Dinge, die bei Ihnen vielleicht rumliegen und wo Sie sagen, ich möchte nicht, dass das irgendjemand bekommt. Nein, bei der Frau Bechstedt bekommt es nicht irgendjemand, sondern sie weiß, das ist der Bauer dort und das ist das Mädchen, das hatte kein Bett.
Ja.
Frau Bechstedt, erzählen Sie selber.
Ja, es ist so, wenn man mehrfach durch Weißrussland gefahren ist und ist mit den Menschen in Kontakt gekommen, dann lernt man sie auch in ihrem täglichen Leben kennen. Und dieses tägliche Leben ist für die Weißrussen sehr, sehr schwierig, weil sie von ihrer Regierung im größten Teil im Stich gelassen werden, kann man wirklich sagen. Sie müssen zusehen, wie sie zurechtkommen. Und wenn man bedenkt, dass eine Rentnerin umgerechnet eine Rente von 20 Mark hat und auf dem Markt kostet ein Pfund Kaffee schon 18 Mark, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln und sagen, ich muss einfach helfen. Ich muss gucken, wo kann ich ihr helfen? Wo kann ich ihr behilflich sein, damit sie ihr tägliches Leben schafft? Und dann findet man auch Gruppierungen, die sich zusammentun. Wenn dann so 5 alte Frauen 100 Mark haben umgerechnet, dann kommen sie ein bisschen weiter. Dazu kommt aber, dass sie sich weder ein paar Strümpfe kaufen können oder ein Stückchen Seife oder von Zahnpasta ganz zu schweigen oder mal einen Kamm oder mal eine neue Bluse. Das geht eben nicht. Diese paar Mark brauchen sie einfach für ihr Leben. Und es sind nicht nur die alten Leute. Ich bin einer Familie begegnet mit mehreren Kindern. Es konnten immer nur die Kinder rausgehen und in die Schule gehen, die auch Schuhe hatten. Alle Kinder in der Familie hatten keine Schuhe. Und das lässt einen, wenn man nach Hause kommt, schon ganz schön nachdenklich werden. Und da ich die Adressen habe und weiß, wo ich die Leute dann auch finde, bin ich der Meinung, da muss ich helfen, weil ich gezielt helfen kann. Nicht irgendwo was abgeben und sagen, guckt mal, ob ihr es weiterbekommt. Nein, gezielt helfen, das ist eigentlich das, was ich möchte. Ansonsten funktioniert es für meine Begriffe nicht. Und so ist das auch, wenn wir in dieses Erholungszentrum Nadeshda fahren. Jedes Jahr oder alle 4 Wochen sind 190 Kinder da und immer wird gewechselt. Und dann sind es im Jahr so um die 9000 Kinder, die dort ihre Erholung finden können. Und selbstverständlich geht dann was kaputt. Und diese Reparaturen übernehmen die Handwerker, die evangelischen Handwerker hier aus unserem Bereich, aus der Landeskirche Kurhessen-Waldeck, aus der Landeskirche Westfalen-Lippe und Niedersachsen in erster Linie. Die fahren im Sommer hin und machen dort die Reparaturen. Und so fährt mir ja mein Mann auch immer 14 Tage mit. Ne?
Ja, und da können wir nochmal aufrufen. Natürlich, Geld brauchen wir immer. Das könnte man bei der Frau Bechstedt schon sinnvoll anlegen.
Ja.
Besser als auf Aktien, die dann fallen. Denn hier, das sind Aktien, die können eigentlich nur steigen.
Die können steigen, ja.
Und zum anderen, gut erhaltene Kleidung, fast neue Schuhe.
Fast neue Schuhe wäre ganz wichtig, vor allen Dingen für die Kinder und für die alten Leute. Die jüngeren Leute, die schaffen das immer schon irgendwie. Das wissen wir ja von uns selber. Den Alten muss man helfen oder eben den Kindern.
Ja, Frau Bechstedt, dann bedanke ich mich. Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer auch helfen wollen, eine Kontonummer kann man sich gar nicht so schnell merken, aber man kann sich den Namen Bechstedt merken. Und Bechstedt, wo kann man bei Frau Bechstedt was vorbeibringen?
Ja, aber es wird jetzt Winter und meine Garage ist so voll und ich muss sie jetzt leeren, um mein Auto über Winter in die Garage zu stellen. Bitte dann erst zum Frühjahr, denn auch der nächste Transport geht zwar im Dezember, aber der ist schon so voll. Es sind viele Weihnachtssachen noch dabei und Weihnachtspäckchen, die gepackt worden sind. Und dann müssen wir den Winter über warten, denn es ist ja dort auch sehr kalt und die Straßen sind schneebedeckt und wir möchten nicht, dass ein LKW verunglückt. Und dann machen wir das im Frühjahr weiter.
Ja, aber wenn Sie wirklich eine Hilfe haben, dann können Sie sicher die Frau Bechstedt anrufen.
Auf jeden Fall.
Am besten abends nach Geschäftsschluss oder wie ist es?
Ach, zur Geschäftszeit geht das auch. Das ist also kein Problem. Die Mädchen nehmen auch Anrufe in Empfang und schreiben das auf, sodass ich dann auch zurückrufen kann.
Und in welcher Straße ist es?
Der untere Käseweg 9.
Ja, und dann schauen Sie einfach im Telefonbuch Frau Bechstedt im unteren Käseweg 9.
Ja.
Und wir freuen uns alle, dass wir solche Mitbürgerinnen und Mitbürger bei uns haben.
Ja.
Vielen Dank, Frau Bechstedt.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich.